Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Mit dem Wochenspruch aus Offenbarung 1, Vers 18 begrüßen die Kirchenräte, die Gemeinde und alle Gäste zu diesem Gottesdienst am Ostersonntag. Der Gottesdienst wird geleitet von Pastorin Franke. An der Orgel begleitet uns Albert Ahrens. Beim Gesang begleitet uns Rita Kemkas, Janet Zwaffering, Fritz Barling und Harald Jacobs. An der Technik hilft uns Jens Meppeling. Die heutige Osterkollekte ist für die innere Mission bestimmt. Mitteilung beider Gemeinden. Die Kirchenräte der evangelisch-reformierten und der altreformierten Gemeinde haben beschlossen, die Absage der Gottesdienste mit Gemeinde bis einschließlich dem 18. April zu verlängern. Die sonntäglichen Gottesdienste werden um 10 Uhr als Livestream aus der altreformierten Gemeinde übertragen. Direkt nach der Übertragung werden die Gottesdienste als Video- oder Audiodatei auf der Homepage beider Gemeinden gestellt. Da die Präsenzgottesdienste entfallen, verweisen wir herzlichst auf die Kollekten per QR-Code oder Überweisung auf das Kirchenkonto. Die Kontonummer entnehmen Sie bitte aus dem Gemeindebrief. Sollte jemand keine Überweisung tätigen können, aber trotzdem etwas der Kollekten beisteuern wollen, darf sich gerne bei dem Kirchenrat oder bei Pastorin Franke melden. Mitteilung der altreformierten Gemeinde. Der Kirchenrat teilt der Gemeinde mit, dass Gelinde Ahrens und Ingo Derks sich bereit erklärt haben, das Amt des Ältesten zu übernehmen. Wir wünschen den beiden viel Kraft und Gottes Segen für die zukünftige Aufgabe. Die Wahlzettel für die Bestätigung werden ab dem 12. April in die Haushalte verteilt. Die Wahl findet als Briefwahl statt und können am 18. April bis zum 25. April beim Pastorat oder in der Urne in der Kirche abgegeben werden. Der altreformierte Kindergottesdienst lädt zum Emmausweg ein. Das erste Bild steht am evangelischen Friedhof in Lahr und führt dann zu verschiedenen Stationen durchs Dorf. Dort finden sich gemalte Bilder der Kinder sowie die Emmaus-Geschichte. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, den Weg auf sich zu nehmen. Im Anschluss zu diesem Gottesdienst gibt es zudem einen Online-Kindergottesdienst auf unserer Homepage. Morgen, Ostermontag, wird der Gottesdienst als Livestream hier aus dieser Kirche gesendet. Den Gottesdienst übernimmt Lektorin Liane Zwaffering-Wemmenhofe. Nächsten Sonntag laden wir zum Gottesdienst ein, Übertragung aus der reformierten Kirche. Pastorin Franke leitet diesen Gottesdienst. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Herzlich willkommen allen Zusehern und Zuhörern zu diesem Gottesdienst am Ostersonntag. Es ist traurig, dass wir uns dieses Jahr wieder nicht zum Gottesdienst in der Kirche versammeln können. Aber auch wenn wir nicht gemeinsam feiern können, Ostern fällt nicht aus. Die Botschaft und die Kraft der Auferstehung sind auch heute und gerade jetzt wirksam.
Im Licht eines neuen Tages, im Licht des Ostermorgens, entdeckten die Frauen das eine neue Osterkerze. Möge sie uns ein Zeichen dafür sein, dass Jesus Christus als das Licht der Welt uns an jedem neuen Tag begleitet und uns den Weg durch alle Dunkelheiten weist. Herzlich grüßen wir auch alle Kinder, die heute leider nicht Kindergottesdienst in der Kirche feiern können. Eure Kindergottesdienstkerze, sie brennt nun auch für euch. Und sie sagt euch, Jesus Christus lebt und ist auch für euch da. Amen. Wir hören nun als erstes Lied, das Lied 111, die Verse 1 bis 5. Thank you.
Lasst uns beten. Gott, du Quelle des Lebens, dies ist der Tag, den du gemacht hast, der Tag, an dem dein Sohn Jesus Christus nicht mehr bei den Toten zu finden war, weil du ihn auferweckt hast. Dies ist ein Tag, an dem das Licht der Schöpfung über die Finsternis der Nacht gesiegt hat. Dies ist ein Tag, an dem der Tod im leeren Grab vor Jerusalems Toren zurückblieb. Lass diesen Tag nun auch zu unserem Tag werden, denn wir leben noch im Schatten und wir vermögen nicht zu unterscheiden, ist es der Schatten deiner Hand oder ist es der Schatten des Todes, der uns so oft umgibt. Wir stehen wie geblendet und manchmal auch blind vor dem Licht von Ostern. Manchmal scheint uns das, was du tust, zu groß, zu unglaublich für uns. Unsere kleinen Schritte können nicht nachfolgen, wo du uns vorangehst. Unser Verstand kann dem nicht nachdenken, was du uns zeigst. Darum, guter Gott, warten wir auf dein Wort, damit das helle Osterlicht unsere Grenzen durchbricht und wir erkennen, dass der Kerker des Todes aufgeschlossen und das Tor zum Leben weit offen ist. Amen. Als Schriftlesung hören wir gleichzeitig auch als Predigttext aus dem Markus-Evangelium aus dem 16. Kapitel die Verse 9 bis 20.
Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in einer anderen Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgten, werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen.
Liebe Gemeinde, mit diesem Osterbericht am Schluss des Markus-Evangeliums liegt uns ein Problem vor. Denn dieser Abschnitt ist der sogenannte falsche Schluss des Markus-Evangeliums. Alle Ausleger des Evangeliums sind sich darin einig, dass bis zum Vers 8 des 16. Kapitels wir das von Markus selbst etwa um das Jahr 70 nach Christi Geburt geschriebene Evangelium vorliegen haben. Das Evangelium endet mit einem Bericht über drei Frauen, die erfüllt von großer Furcht vom leeren Grab Jesu fliehen. Ab Kapitel 16, Vers 9 sehen alle Ausleger einen später, erst im 2. Jahrhundert hinzugefügten Schluss. Weil dieser Text in den ältesten noch erhaltenen Abschriften des Markus-Evangeliums fehlt. Außerdem hat er eine für den griechisch sprechenden Markus untypische Wortwahl. Warum benutzt ein Verfasser plötzlich ganz andere Worte, um etwas auszudrücken? Das hat man sich gefragt. Die in unserem Predigttext berichteten Erscheinungen des Auferstandenen sind also, so die Meinung der Forscher, später hinzugefügt. Wie es dazu kam, dass das Evangelium nach Markus so seltsam endet, wissen wir nicht. War Markus das Papier ausgegangen und er schrieb seinen Schluss auf eine neue Papyrusrolle, die dann verloren ging? Oder hat er bewusst an dieser Stelle abgebrochen, weil er wie der Evangelist Lukas mit der Apostelgeschichte noch einen zweiten Band zu seiner Jesus-Biografie plante? Es ist nicht mehr festzustellen. Tatsache ist aber, dass wir nun diesen sogenannten unechten Schluss des Markus-Evangeliums haben. Und ja, Gott sei Dank haben wir ihn, diesen falschen, unechten Schluss. Denn ohne diesen Schluss hätte das Markus-Evangelium wirklich ein trauriges Ende, kein Happy End. Betrachtet man die Verse 1 bis 8, den ersten Teil von Kapitel 16, der nach Auffassung der neutestamentlichen Forschung noch echt Markus ist, betrachtet man dies näher, kann man verstehen, dass jemand das Bedürfnis hatte, diese Verse zu ergänzen. Mit diesem unechten Schluss hat nämlich das Markus-Evangelium ein Happy End. Der Schluss mag unecht sein, aber er enthält das wahre, heilbringende Botschaft für uns. Ja, Gott sei Dank hat jemand die Verse 1 bis 8 des letzten Kapitels des Markus-Evangeliums ergänzt. Denn diese Verse berichten uns Folgendes, liebe Gemeinde. Die Frauen, die Markus schon in der Kreuzigungsszene eingeführt hat, nämlich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und als dritte die Salome, gehen ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der Woche, zum Grab Jesu. Sie wollen seinen Leichnam nach dem Brauch ihrer Zeit mit wohlriechenden Ölen salben. Sie wussten, wo sich das Grab befand. Sie waren bei der Grablegung Jesu anwesend gewesen. Deshalb fragt man sich auch, warum überlegen sich die Frauen es nicht früher, dass sie Hilfe brauchen, um den Stein vom Grab wegzuwälzen? Der Evangelist Markus berichtet auch als einziger von dieser Überlegung der Frauen. Den anderen war die Frage vielleicht zu dumm. Aber wahrscheinlich wollte Markus mit dem Hinweis auf die Größe des Steines andeuten, was für eine Ungeheuerlichkeit passiert, was für eine weltbewegende, Steine zur Seite räumende Ereignis die Frauen an diesem Morgen entdecken werden. Als die Frauen zum Grab kommen, sehen sie der riesenhafte Stein, der Grabstein Jesu, der Stein des Todes, ist weggerollt worden. Und was sie dann erleben, erfüllt die Frauen mit Entsetzen. Sie gehen in die Grabkammer hinein und sehen dort einen jungen Mann sitzen. Dass er ein weißes Gewand trägt, ist ein vorsichtiger Hinweis darauf, dass er so etwas wie ein Engel ist, der aus dem göttlichen, himmlischen, von Licht erfüllten Bereich kommt. Und der junge Mann redet auch wie ein Engel. Er beginnt seine Rede an die Frauen mit dem für göttlichen Boden typischen: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Denn die Begegnung mit dem Göttlichen löst bei Menschen zunächst einmal immer Furcht aus. Der junge Mann in dem weißen Gewand erklärt, welche Bedeutung das leere Grab hat. Er offenbart den Frauen, dass Jesus von Gott vom Tode auferweckt worden ist. Und er beauftragt die Frauen, den Jüngern auszurichten, dass Jesus ihnen nach Galiläa vorangeht und sie ihn dort sehen werden. Die Worte des jungen Mannes entsprechen der Ankündigung Jesu aus Markus 14, 28. Aber wenn ich vom Tod auferweckt worden bin, werde ich euch vorausgehen nach Galiläa. Kaum hat der junge Mann ausgesprochen, verlassen die Frauen die Grabkammer und fliehen. So entsetzt sind sie. Und sie erfüllen den Auftrag nicht, den sie bekommen haben. Markus erklärt das Schweigen der Frauen mit ihrer großen Angst. Aber kann das Markus-Evangelium mit dem Schweigen der Frauen geendet haben? Ist das Entsetzen der Frauen vor dem ungeheuerlichen Geschehen der Auferweckung und ihr Schweigen angesichts der machtvollen Größe dieses Ereignisses eine angemessene Reaktion? Liebe Gemeinde, wer auch immer den Schluss des Markus-Evangeliums geschrieben hat, ich glaube, wir können nachempfinden, dass Entsetzen und Angst für den Autor des sogenannten falschen Markus-Schluss nicht das Ende eines Evangeliums sein konnte. Eines Evangeliums über Jesus Christus, das Ende der guten Nachricht vom Retter und Erlöser, konnte nicht Schrecken und Entsetzen sein. Auch ist nicht das Wunder des leeren Grabes an sich das Entscheidende, liebe Gemeinde, in allen Ostergeschichten. Dass das Grab leer ist, ist nicht das Entscheidende, sondern die Botschaft, dass sich an Jesus Christus erfüllt hat, was er selbst verkündete, die Auferstehung, das Anbrechen der zukünftigen Welt Gottes, der Aufbruch in ein neues Leben. Es hatte sich ja von Jerusalem ausgehend die Nachricht von der Auferstehung Jesu verbreitet. Also muss dann schon noch irgendetwas geschehen sein, außer dem Schweigen der entsetzten Frauen. Erst wenn die Worte des Engels, des jungen Mannes im weißen Gewand, Wahrheit wurden, dann konnte man die Tatsache des leeren Grabes als Beweis für die Auferstehung oder zumindest als Hinweis auf die Auferstehung Jesu erkennen. Wer auch immer den sogenannten falschen Schluss zum Markus-Evangelium dazugeschrieben hat, er hat es geschickt gemacht. Er hat nachgesehen, was die anderen Evangelisten Matthäus, Lukas und Johannes geschrieben haben. Er hat mal geschaut, was der Apostel Paulus geschrieben hat in seinen Briefen. Er entnimmt die Begegnung Jesu mit Maria aus Magdala, dem Johannesevangelium, und nutzt sie geschickt, um mit der Person der Maria eine Verbindung zwischen beiden Teilen zu knüpfen. Dann fasst er kurz die Geschichte der Emmaus-Jünger aus dem Lukas-Evangelium zusammen, lässt dann Jesus selbst den 11 erscheinen, also den 12 Jüngern minus Judas, so wie das bei Lukas und Johannes und berichtet wird. Und dann entnimmt er letztlich die Worte: Geht in die ganze Welt und verkündet die Nachricht allen Menschen. gemäß aus dem Matthäusevangelium. Von den Wundern und Geistesgaben der Glaubenden ist auch in der Apostelgeschichte und in den Briefen, zum Beispiel im 1. Korintherbrief, die Rede. Ja, der Autor macht es geschickt, wie er das Markus-Evangelium zu Ende schreibt, denn er nimmt auf seine Weise die Tatsache ernst, dass die Auferstehung Jesu Christi schwer zu glauben ist. Er gestaltet einen stufenweisen Übergang vom Entsetzen der Frauen über den Unglauben der Jünger bis hin zu aller überzeugenden Erscheinung Jesu. Als Maria aus Magdala zu denen kommt, die früher mit Jesus zusammen gewesen waren und die jetzt trauern und weinen, und ihnen erzählt, dass sie dem lebendigen Jesus begegnet ist, glauben sie ihr nicht. Hätten wir ihr geglaubt? Wenn man dem Auferstandenen selbst begegnet ist und nur Berichte hört, ja, das ist nicht leicht zu glauben, dass Jesus lebt. So reagieren die Jünger weiter mit Unglauben, auch als die nächsten Zeugen, die Emmaus-Jünger, auftauchen. Erst dann, wenn man dem lebendigen Jesus selbst begegnet ist, kann man daran glauben, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Erst als die 11 Jünger Jesus tatsächlich vor sich haben, können sie glauben. Wer auch immer den Schluss des Markus-Evangeliums geschrieben hat, liebe Gemeinde, ihm ging es wahrscheinlich genauso wie uns. Das leere Grab allein würde uns nicht zum Glauben an die Auferstehung führen. Erst das Zeugnis der erst zweifelnden, aber dann doch von der Auferstehung überzeugten Jünger hilft uns, zum Glauben an die Auferstehung zu finden. Darum hat wohl der unbekannte Autor das Markus-Evangelium für die Leser seiner Zeit ergänzt. Sie brauchten zum Glauben mehr als nur ein leeres Grab. Liebe Gemeinde, wir hören von der Auferstehung Jesu an jedem Ostersonntag, an jedem Ostermontag, immer wieder, jedes Jahr. Aber auch nur aus zweiter Hand. Wir sind noch weiter von den Ereignissen entfernt, als die Menschen, für die jemand das Markus-Evangelium ergänzte. Und sicher fällt es uns schwer. Wahrscheinlich noch schwerer als den Menschen damals, an die Auferstehung zu glauben. Aber über 2000 Jahre hinweg hat sich die Botschaft von der Auferstehung durchgesetzt und hat alle Kontinente erreicht. Und das, liebe Gemeinde, das wäre nicht gelungen, wenn nicht in dieser Botschaft die Lebenskraft Gottes stecken würde. Die Osterbotschaft wäre im Sande verlaufen, wäre versickert wie ein Wassertropfen in der Wüste, wenn da nicht die Lebenskraft Gottes drinstecken würde. Die Jünger haben getan, was der falsche Markus-Schluss nach der Himmelfahrt Christi berichtet. Sie sind gegangen und haben überall die gute Nachricht verkündet und ihre Verkündigung hatte Erfolg. Denn die Menschen spürten, ja, da ist die Kraft, die uns vom Tode zum Leben führt. Und so gelangte die Nachricht von der Auferstehung Christi auch zu uns. Und wir sind nun wie einst die Jünger beauftragt, hier und heute zu allen Menschen zu gehen und Jesus als den Lebendigen zu verkünden. Das ist sicher nicht immer einfach. Die Auferstehung ist sicher das zu am schwersten zu Glaubende am ganzen christlichen Glauben. Aber unser Glaube steht und fällt mit der Tatsache, dass Jesus lebt. Dass er unter uns lebendig ist, dass wir uns von seiner Lebendigkeit anstecken lassen, immer wieder neu ins Leben aufbrechen, dem wiederkommenden Herrn entgegengehen. Jesus Christus lebt. Das gibt uns die Kraft, nach vorne zu schauen, zu neuer Lebendigkeit, vielleicht auch in anderen Formen. Die Corona-Pandemie lähmt in weiten Teilen unsere Lebensgestaltung, wie wir sie gewohnt sind. Die Corona-Krise ist aber auch eine riesengroße Chance, vieles an unserem bisherigen Lebensstil zu hinterfragen, zu erkennen, was wirklich lebensnotwendig ist, mehr von dem zu tun, was wirklich Lebensqualität bringt. Jesus Christus lebt. Darauf können wir bauen. Darauf können wir unser Leben aufbauen. Und Jesus Christus ist dann unter uns lebendig, wenn wir auf sein Wort, auf Gottes Wort hören. Wenn wir die gute Nachricht von unserer Erlösung aus Schuld und Tod verkünden. Jesus wird, Jesus ist, Jesus bleibt unter uns lebendig, wenn wir uns unseren Mitmenschen liebevoll zuwenden und ihre Not lindern, so wie er es tat. Jesus Christus lebt und das trägt uns durch alle Krisen. Das lässt uns immer wieder auf das Leben hoffen und unsere Verantwortung für das Leben wahrnehmen. Liebe Gemeinde, wer auch immer den falschen Schluss des Markus-Evangeliums geschrieben hat, er hat gut daran getan, ihn zu schreiben. Sicher ist es nicht falsch, auf die Auferstehung Jesu Christi im ersten Augenblick mit ehrfurchtsvollem Schweigen zu reagieren. Aber dann ist es wichtig, sich auf die Tatsache zu besinnen, dass Gott den Tod überwindet. Und es ist so wichtig, viel wichtiger als alles andere, viel wichtiger als im ehrfurchtsvollen Schweigen zu verharren. Es ist so wichtig, aufzubrechen. Aufzubrechen und sich dem Leben zuzuwenden. Jesus Christus lebt und er gibt uns Leben. Das ist das Osterevangelium, das uns leben und hoffen lässt. Jesus Christus lebt. Amen. Wir hören das Lied 116, die Verse 1 bis 5.
Thank you.
Wir antworten auf das Evangelium von Ostern mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns beten. Wir danken dir, Gott, dass du der Gott des Lebens bist, gegen allen Tod. Wir danken dir, dass du in Jesus Christus und seiner Auferstehung dem Tod die Macht genommen hast und ein für allemal einstehst für das Leben. So bitten wir dich für alle, die noch unter der Macht des Todes leiden, für die Kranken und für die Sterbenden, für die Alten, Einsamen und die Verzweifelten. Sende ihnen deine Boten des Friedens, damit sie Hilfe finden und gestärkt werden. Wir bitten dich für alle, die versuchen, gegen die Macht des Todes anzukämpfen, für Ärztinnen und Ärzte, Schwestern und Pfleger, für die Wissenschaftler und die Politiker, für die Menschen in den sozialen Berufen, dass sie imstande sind zu helfen durch Heilung von Krankheit, durch Arbeit für den Frieden. Lass ihr Verständnis Mut machen und ihre Hilfe Hoffnung schenken. Gott, wir bitten dich für uns selber, schenke uns von deiner Schöpferkraft so viel, so reichlich, dass wir aufstehen können und tragen, was uns das Leben aufgibt. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Lied 100, die Verse 1 bis 4. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.